Es könnte einfach sein, dass wir bald viel weniger News auf Instagram bekommen. Hintergrund ist ein Beef zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Zeitungen.
Ja, ich finde es auch richtig krass. Was dazu diesen Freitag beschlossen werden könnte und was es auch für junge Menschen bedeutet, das besprechen wir gleich. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche sprechen wir außerdem darüber, was das EU-Parlament gerade gegen so Online-Händler wie Temu oder Shein unternimmt. Wir schauen kurz auf den Wahlkampf in den USA und machen einen kleinen Deep Dive zum Thema Bündnis Sahra Wagenknecht, weil die Partei gerade in mehreren Koalitionsverhandlungen eine ziemlich große Rolle spielt.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau am meisten Interaktionen hatten.
Auf Platz 1 haben wir schon wieder ein super unauffälliges Drogenversteck. Eine Düsseldorfer Pizzeria hat als Beilage zur Pizza Nummer 40 Kokain verkauft. Das hat die Stadt wohl eher zufällig bei einer Routinekontrolle entdeckt. Der Betreiber war vorher nie wegen Drogendelikten aufgefallen, aber dieser Zufallsfund hat dazu geführt, dass die Polizei ein größeres Drogennetzwerk in Düsseldorf ausheben konnte. Die Leute in den Kommentaren sind sich einig, dass das Stoff für eine Netflix-Serie sein könnte oder irgendwann vielleicht mal sein wird.
Ja, gab's aber auch eigentlich ja schon mit Lamborg und so, ne? Ja, wobei, das war Gras, das war kein Koks. Auf Platz 2 ist das Jugendwort des Jahres natürlich vorgelesen wie immer von Susanne Daubner und es ist, Trommelwirbel,
Aura.
Aura meint so im weitesten Sinne die Ausstrahlung von der Person, also man kann es positiv oder negativ verwenden. Wir haben ein Positiv- und ein Negativbeispiel mitgebracht. Zum Beispiel, ich habe aus Versehen ein super altes Bild von meinem Crush geliked. Minus 100 Aura. Oder ich höre jede Woche den Funk-Podcast. Plus 100 Aura. Benutzt du das?
Ich habe das in meinem Wortschatz, aber eher mit Aura-Punkten. Ich sage dann immer so plus 100 Aura-Punkten. Mhm. Du?
Also ich habe tatsächlich auch aus Spaß angefangen, das zu benutzen, als das erste Ranking rauskam mit den 10 Worten, die zur Auswahl standen. Aber ich habe jetzt diese Woche gemerkt, dass ich es aber immer ein bisschen falsch benutzt habe. Ich dachte immer, das sagt man, wenn jemand so richtig absichtlich gemein ist, dass er dann so minus 10.000 Aura-Punkte bekommt. Aber ich glaube, es geht eher darum, wenn man so unfreiwillig so sich in die Nesseln setzt.
Ja. Auf Platz 3 ist das Statement von der Band One Direction zum Tod von ihrem Bandmitglied Liam Payne. Wir haben ja letzte Woche schon von seinem Tod berichtet. Da wurde bekannt, dass Liam in Buenos Aires von einem Balkon gestürzt ist. Seine ehemaligen Bandkollegen haben jetzt in einem gemeinsamen Statement geschrieben, dass die Nachricht von seinem Tod sie zutiefst erschüttert hat und sie seien im Gedanken bei seiner Familie, seinen Freundinnen und den Fans. One Direction ist eigentlich seit 2016 inaktiv und die einzelnen Mitglieder verfolgen seitdem Solo-Karrieren. Offiziell aufgelöst haben die sich aber eigentlich nie. Unter dem Post schreiben ganz, ganz viele Leute, wie traurig sie die Nachricht macht und wie komplett surreal sich sein Tod für sie anfühlt. Auf Platz 4 ist ein Post über Aggressionen gegen MitarbeiterInnen der Deutschen Post, also ein Post über die Post. Aber das Thema ist eben gar nicht positiv. Der Vorstand der Deutschen Post sagt nämlich, dass die ZustellerInnen bei ihrer Arbeit immer wieder beschimpft oder beleidigt werden, oft auch mit rassistischen Kommentaren. Also manche KundInnen beschweren sich zum Beispiel über die Hautfarbe der ZustellerInnen und solche KundInnen sollen auch von der Deutschen Post eine klare Reaktion bekommen, sagt das Unternehmen. Ja, die Post beschäftigt Menschen aus rund 180 Ländern und die PostmitarbeiterInnen bringen Briefe und Pakete überall hin. In schwierigen Fällen machen sie das zu zweit oder in Begleitung von einem Coach, sagt die Postchefin Nicola Hagleitner. Zum Beispiel gibt es ein Hochhaus in Duisburg, in das die ZustellerInnen nur noch in Begleitung von einem Sicherheitsdienst gehen.
Das finde ich so krass, dass das überhaupt notwendig ist.
Ja.
Und auf Platz 5 geht es um die 4-Tage-Woche. Es gab nämlich einen Testlauf mit 45 Unternehmen über 6 Monate. Das wurde von einer Studie begleitet und das Fazit ist, es funktioniert in vielen Fällen echt ganz gut. Also fast 40% wollen das jetzt weiter so machen. Gut ein Drittel will die Testphase zumindest verlängern. 7% sind noch unentschlossen und 20% sagen, sie wollen es nicht weiter so machen. Und laut der Studienleiterin ist sogar die Produktivität leicht gestiegen und die Beschäftigten sind zufriedener. Allerdings sind die Unternehmen, die da jetzt mitgemacht haben, nicht komplett repräsentativ für die gesamte deutsche Wirtschaft. Also das waren zum Beispiel Kindergärten oder Steuer- und Architekturbüros. Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Die Statue von der Sendung mit der Maus wurde am Donnerstag wieder zurück nach Köln gebracht. Wir hatten da ja letzte Woche in den Kurz-Kurz-News schon erzählt, dass Campback die Statue, die eigentlich ja vom WDR in Köln steht, geklaut hat und dann so eine Woche quer durch Deutschland geschickt hat. Und damit wollten sie ja darauf aufmerksam machen, dass es bald Kürzungen bei den Öffentlich-Rechtlichen geben könnte. Und darüber haben diese Woche jetzt die MinisterpräsidentInnen auf ihrer Jahreskonferenz diskutiert. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle auch mal ganz kurz.
In Leipzig hat sich diese Woche die Rundfunkkommission von den Ländern getroffen und worüber die diskutiert haben, könnte unter anderem das Online-News-Angebot in Deutschland ziemlich verändern. Und das ist für uns natürlich super wichtig, weil sich vor allem junge Menschen auf Social Media informieren.
Ganz kurz, die findet gerade noch statt, wenn wir aufzeichnen. Deswegen wissen wir natürlich noch nicht final, was da entschieden wird, aber wir wollten euch trotzdem mal kurz den Background geben. Und zwar ist das ein kleiner Streit zwischen Öffentlich-Rechtlichen und den privaten Zeitungsverlegern, beziehungsweise also die Zeitungsverleger finden, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine zu große Konkurrenz zu den klassischen Zeitungen sind. Es ist nämlich so, also es gibt ja auch diesen Medienstaatsvertrag und der regelt, auf welchen Wegen öffentlich-rechtliche Medien Informationen veröffentlichen dürfen. Aber da steht nicht drin, was die veröffentlichen dürfen oder wie die das veröffentlichen dürfen, sondern wirklich nur, auf welchen Wegen. Und in diesem Medienstaatsvertrag steht eigentlich drin, dass die öffentlich-rechtlichen Sender online keine presseähnlichen Texte veröffentlichen dürfen. Eigentlich. Machen sie aber trotzdem, weil presseähnliche Texte sind eigentlich Nachrichten in Form von längeren Online-Artikeln, Hintergründe, Analysen oder eben auch Instagram-Posts von der Tagesschau oder von ZDF heute oder so.
Ja, dem BDZV geht das auf die Nerven. Das ist der Bundesverband, der die ZeitungsverlegerInnen vertritt. Und die sagen, diese presseähnlichen Texte sind praktisch wie eine weitere Zeitung und dadurch krasse Konkurrenz. Gerade Lokalzeitungen beschweren sich darüber, wie viel die lokalen Rundfunkanstalten wie der WDR, der MDR und die anderen alle online veröffentlichen. Dadurch machen die Zeitungen weniger Geld, auch zum Beispiel, weil weniger Leute Abos abschließen.
Der BDZV, der kritisiert es eigentlich schon jahrelang und unter anderem als Reaktion darauf haben jetzt die Bundesländer einen ersten Entwurf für einen Reformstaatsvertrag vorgeschlagen und diese Woche jetzt eben darüber beraten. Das ist praktisch eine Erweiterung oder eine Erneuerung vom Rundfunkstaatsvertrag und darin steht, dass die Öffentlich-Rechtlichen in ihrem Online-Angebot nicht mehr so viele Texte bringen sollen. Also Texte sollen nur noch sendungsbegleitend veröffentlicht werden. Das heißt, erst wenn eine Sendung im Fernsehen oder im Radio über ein Thema berichtet hat, dürfte dann auch online darüber in Textform berichtet werden.
Genauso war das beim ORF in Österreich bis vor kurzem. Das war immer total schade.
Ah, krass, ja. Das wusste ich gar nicht.
Genau. Es ist immer noch relativ streng und nicht ganz so offen wie in Deutschland, aber das war immer sehr schade, weil der ORF nicht auf Social Media, also online only und online first sozusagen, veröffentlichen konnte.
Dabei geht es da ja am schnellsten und wenn es um News geht, ist es ja wichtig, dass man die als erstes hat, aber ja.
Ja, ich persönlich, also der Öffentlich-Rechtliche hat ja auch den Auftrag, wirklich alle zu erreichen und wenn junge Leute halt nur mehr auf Social Media sind und dort die Leute nicht mehr erreichen kann, dann meiner Meinung nach, aber da spreche ich wohl gegen die privaten Zeitungen, kann unser Auftrag dann halt nicht mehr so erreicht werden. Ja, auf jeden Fall, wenn diese Reform dann auch wirklich durchkommt, könnte das Online-Angebot von ARD und ZDF einfach wirklich krass eingeschränkt werden. Die Tagesschau hat diese Woche eine Protestaktion gemacht und mal auf ihrem Account gezeigt, wie das dann aussehen könnte. Vielleicht ist es einigen von euch aufgefallen. Sie haben für einen Tag lang alle Posts zensiert, die nach dieser neuen Regel nicht mehr gepostet werden dürften oder zumindest erst später, also nachdem es irgendwo im Fernsehen oder im Radio zum Beispiel gelaufen ist. Von 7 Posts hätte nur einer gepostet werden dürfen. In einem Statement sagen sie, Online-Formate seien super wichtig, weil sie zum Beispiel auf Social Media speziell Themen für junge Leute umsetzen, die sonst eher nicht so in Berührung mit Nachrichten kommen.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, wir sind da natürlich voreingenommen. Das muss man, glaube ich, irgendwie immer im Hinterkopf haben, wenn man ja darüber spricht, weil wir hier natürlich auch ein öffentlich-rechtliches Format für junge Menschen machen. Aber auch die Wissenschaft sagt, junge Leute konsumieren Nachrichten vor allem über Social Media. Und das zeigt zum Beispiel auch die Use the News-Studie vom Leibniz-Institut für Medienforschung. Da arbeitet auch Leonie und die haben wir mal kurz gefragt, wie wichtig Social Media für den Medienkonsum von jungen Leuten eigentlich ist.
Immerhin stoßen 37% der jungen Erwachsenen in Deutschland regelmäßig auf Social-Media-Plattformen auch auf Nachrichten. Vor allem werden nachrichtliche Inhalte bei Instagram, YouTube und TikTok konsumiert. Vor allem die Beiträge der Tagesschau werden von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen als informativ, vertrauenswürdig und gut aufbereitet bewertet.
In diesem Vertragsentwurf geht es übrigens nicht nur um die Online-Angebote, sondern auch um allgemeine Sparmaßnahmen beim ÖRR. Also teils sollen Radioprogramme zusammengelegt werden, mindestens 16 Radiosender könnten in ganz Deutschland wegfallen. Und der Fernsehsender Dreisat könnte eingekürzt und mit Arte zusammengelegt werden. Funk wäre übrigens von den Sparmaßnahmen nicht betroffen.
Diese Kürzungen, die sollen dafür sorgen, dass der Rundfunkbeitrag nicht höher wird. Vielen Leuten sind die aktuell 18,36 Euro pro Monat einfach viel zu teuer. Es gibt aber zum Beispiel auch schon eine Petition gegen die Kürzungen, die über 490.000 Unterschriften bekommen hat. Und die KritikerInnen von diesen Kürzungen sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen gerade in der Zeit von Hetze und Fake News natürlich super wichtig für die Demokratie sind.
Ja, und viele Punkte in diesem Entwurf sind bis jetzt aber eher vage gehalten und Stand Freitag früh ist es auch noch nicht entschieden, was das genau passieren wird. Aber dann wisst ihr jetzt einfach schon mal Bescheid, worum es geht, wenn dann am Wochenende noch mehr News dazu kommen. Vielleicht sprechen wir auch nächste Woche nochmal drüber.
In Sachsen, Brandenburg und Thüringen wurde ja diesen Herbst gewählt, aber eine offizielle Regierung gibt es noch in keinem Bundesland von den dreien.
Ja, in Sachsen und Brandenburg laufen immer noch die Sondierungsgespräche. Dabei führen die jeweiligen Parteien Gespräche und fühlen schon mal so vorsichtig vor, ob es überhaupt Sinn machen würde, dann wirklich Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. In Thüringen ist man dann schon weiter. Da laufen schon die Koalitionsverhandlungen für eine Brombeer-Koalition zwischen SPD, CDU und BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht.
Ja, und das BSW, das hat tatsächlich in allen drei Bundesländern die Chance mitzuregieren, obwohl es die Partei ja eigentlich noch nicht mal ein Jahr gibt in der Form. Die Partei hatte bei den Wahlen in allen Bundesländern zweistellige Prozentzahlen. Und eigentlich ist die CDU in Sachsen und auch in Thüringen auf das BSW angewiesen, um eine Regierungsmehrheit ohne die AfD bilden zu können.
Ja, und trotzdem ist es überhaupt nicht einfach, sich zu einigen. Außerdem gibt es wohl innerparteilichen Beef, nämlich zwischen Sahra Wagenknecht und Katja Wolf. Das ist die BSW-Chefin in Thüringen.
Also will das BSW jetzt wirklich mitregieren und was passiert eigentlich, wenn nicht? Darüber sprechen wir jetzt und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Sahra Wagner von der Uni Belfast. Hi.
Hi Sahra.
Hallo.
Kannst du uns erstmal einen ganz kurzen Überblick geben? Also wo steht das BSW gerade bei den Verhandlungen in den drei Bundesländern?
Genau, das BSW hat jetzt gerade erst angefangen, in Sachsen sich mit den anderen beiden möglichen Koalitionspartnern zu unterhalten. Das Problem ist so ein bisschen, dass man auch gar nicht weiß, wohin die Reise beim BSW hingehen soll. Also diese Verhandlungen in Sachsen sollen quasi ja so ein bisschen eine Roadmap sein für die Verhandlungen in den anderen beiden Bundesländern. Das bedeutet natürlich, man schaut jetzt sehr extrem, was denn jetzt genau passiert und auch vor allem, welche Themen denn jetzt auf den Tisch kommen.
Ja, was sind denn da so die größten inhaltlichen Knackpunkte?
Überraschenderweise, und das ist das, was wir normalerweise bei Koalitionen auf einer Landtagsebene so gar nicht sehen, geht es eigentlich wirklich um Bundesthemen und überhaupt nicht um Landesthemen. Also hier geht es nicht darum, ob man die Infrastruktur in Dresden verändern soll oder nicht, sondern es geht hier um Themen wie Außenpolitik. Vor allem natürlich beim BSW geht es um das Thema, den russischen Aggressionskrieg auf die Ukraine irgendwie auf einer Landesebene sich dazu zu positionieren, was eigentlich komplett wild ist und komplett ein Novum abbildet in der Struktur, wie wir normal in Deutschland aufgestellt sind. Das bedeutet, auf einer Landesebene hat man ja eigentlich überhaupt keinen Einfluss, was die Außenpolitik, die auf Bundesebene eigentlich entschieden wird, angeht.
Es gibt ja gerade diesen kleinen Machtkampf zwischen Sahra Wagenknecht und Katja Wolf. Ich habe es gerade schon erwähnt, also der Chefin vom BSW Thüringen. Die beiden haben unterschiedliche politische Prioritäten. Katja Wolf will mitregieren und ist bereit, dafür Kompromisse zu machen. Sahra Wagenknecht dagegen hat Sorge, dass zu viele Kompromisse den Bundestagswahlkampf belasten könnten. Könnte das zu einer Zerreißprobe für die Partei werden?
Was total wichtig ist, ist, dass das BSW ein zentralistisches, hierarchisch aufgestelltes System ist. Das bedeutet, die ganze Macht, die liegt bei Sahra Wagenknecht und der sehr, sehr engen Spitze auf Bundesebene der Partei. So wurde die Gesamtpartei auch aufgestellt. Also wenn man sich das parteiorganisatorische System anschaut, dann sieht man ganz stark, dass das alles sehr auf Sahra Wagenknecht und ihre Position zugeschnitten sind. Auch wichtig ist zu sagen, dass die Partei auch eigentlich als Ziel den Bundestagswahlkampf im Kopf hat. Also die Partei ist komplett darauf aufgestellt, dass man im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl wirklich stabil antreten kann. Und potenziell könnte da eine Koalition auf Landesebene eine Gefahr darstellen, weil sie sich ja dann deutlich präzisieren müssten. Sie müssten dann ganz klare Positionen abhaben und Kompromisse eingehen. Und das ist natürlich nicht so ideal, wenn man sich als klare Oppositionspartei in diesen Wahlkampf begeben möchte. Und genau da liegt eben die Zerreißprobe ein bisschen. Aber, weil ich ja schon gesagt habe, die Partei ist eben so zentralistisch organisiert und top-down auf Sahra Wagenknecht gerichtet, da muss man eben ganz klar sagen, wenn Sarah Wagenknecht nicht in die Koalition auf Landesebene gehen möchte, dann wird BSW auch nicht in diese Koalition gehen.
Aber könnte das nicht andersrum jetzt auch für richtig viel Enttäuschung sorgen? Also ich verstehe schon den Punkt von wegen, wir wollen lieber jetzt noch nicht die Belastungsprobe, sondern lieber dann erst später, wenn wir uns besser aufgestellt haben. Aber ich meine, es haben sehr viele Leute diese Partei gewählt. Die könnten jetzt doch auch voll enttäuscht sein, wenn am Ende diese Koalitionsverhandlungen platzen gelassen werden.
Absolut. So nach dem Motto, wie Christian Lindner gesagt hat, besser nicht regieren als falsch reagieren. Das hat ja für die FDP auch gar nicht funktioniert damals. Und das ist natürlich ein Risiko, dass das BSW eingeht, falls sie diese Koalition Gespräche und Verhandlungen platzen lassen würde. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Thema Ukraine hierbei auch eine zentrale Rolle spielt. Also Sarah Wagenknecht und das BSW haben von Anfang an gesagt, dass wenn das alles nicht funktioniert, wenn die anderen Parteien sich nicht darauf einigen, irgendwas zur Ukraine mit in diesen Koalitionsvertrag zu nehmen, dann wird das alles platzen. Und dadurch hat sie eine ganz, ganz klare Get-Out-Karte irgendwie entwickelt, die auch für Wählerinnen und Wähler Sinn ergeben, weil man eben wirklich sagen muss, und das kommt bei allen unseren Studien immer wieder raus, das zentrale Kernthema des BSW ist Ukraine. Also da haben sie die meisten Menschen mit mobilisieren können und die meisten Menschen stehen auch bei diesem Thema sehr hinter dem BSW.
Was würdest du denn sagen, wie regierungsfähig ist das BSW eigentlich? Also hätte das BSW überhaupt das nötige Personal und auch also wirklich die Leute, um die Posten zu besetzen, beziehungsweise die nötige Erfahrung zum Regieren?
Ja, die Frage nach der Erfahrung, die finde ich, kann man relativ einfach abarbeiten, weil das BSW dann doch einen relativ großen Stab von der Linke an Personal mit sich nehmen konnte. Das bedeutet, das sind eigentlich echt viele Menschen, die auch Erfahrung haben, wie dieses ganze politische System organisiert ist und was man dafür zu tun hat. Aber natürlich ist die Masse an Ressourcen einfach gar nicht so da beim BSW. Also wenn man jetzt in alle drei Landtage reingeht und dabei auch noch Regierungsverantwortung hat, dann werden natürlich massiv die Ressourcen belastet vom BSW, die dann auch potenziell ein Problem werden könnten, wenn es dann bei der Wahl 2025 auf Bundesebene zur Sache kommt und man dann doch mehr Leute braucht, die da auch mal sich richtig für die Partei einsetzen. Das Ganze sehen wir nochmal deutlich stärker bei den nächsten Wahlen, die ja auch in Hamburg anstehen. Da hat das BSW wirklich gar kein Personal eigentlich. Und da könnte es zu wirklich großen Problemen kommen, wenn es um Ressourcen und Organisation geht.
Ich finde es irgendwie immer noch absurd und auch mutig, unter solchen Bedingungen überhaupt zu sagen, wir gründen hier eine Partei. Und auch dieses Gefühl von, es gibt jetzt irgendwie schon mehrere Wochen Koalitionsverhandlungen und immer noch sagen alle, das BSW ist eine Blackbox, dieses Wording, das hat sich ja bisher auch irgendwie nicht so richtig verändert. Jetzt nochmal eine ganz blöde Frage zum Abschluss. Also was denkst du denn, was passiert, wenn die Koalitionsverhandlungen jetzt scheitern? Also das BSW, die im Endeffekt wahrscheinlich platzen lässt und es aber ja dann ohne AfD auch keine Mehrheit geben kann in den Bundesländern.
Ja, wir haben das bereits auch im Osten gesehen. In Koalitionen, es gibt auch die Möglichkeit, mit Minderheiten zu regieren. Es ist natürlich schwierig. Man muss da deutlich mehr Kompromisse eingehen und die Prozesse werden dann langsamer. Und das ist natürlich schwierig für Bürgerinnen und Bürger und dass sie auch nicht zufrieden dastehen und das Ganze in einer Zeit, wo natürlich viele Wählerinnen und Wähler sowieso unzufrieden sind, was die politische Repräsentation angeht. Also es gab voll viele Risiken und kann echt problematisch werden. Aber das bedeutet nicht, nur weil das BSW jetzt potenziell diese Gespräche platzen lässt, dass man dann plötzlich die AfD ins Boot holen würde oder so. Das ist trotz alledem nicht auf dem Tisch.
Ich bin mal gespannt, ob dann aber bei den Bundestagswahlen dann doch nochmal, also falls es so kommen sollte, die Leute dann doch nochmal das BSW wählen würden. Danke dir für deine Einschätzung. Das war Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Uni Belfast.
Vielen Dank.
Danke dir. Ein T-Shirt für 2 Euro, eine Jeans für 8 Euro oder auch Ohrringe für 30 Cent. Ich bin immer wieder überrascht, wie so Online-Shops wie Temu und Shein mit so richtig, richtig niedrigen Preisen locken können. Das Ding ist aber eben nur, je nach Test entsprechen 60-90% der getesteten Produkte nicht den Qualitätsstandards der EU. Getestet haben das unter anderem Ökotest und der TÜV-Verband. Zum Beispiel werden in den Shops Spielzeuge mit scharfen Kanten verkauft oder Klamotten, in denen krebserregende Chemikalien drin sind.
Boah, das finde ich irgendwie richtig gruselig. Die EU will jetzt den Druck auf Shoppingportale erhöhen. Temu zum Beispiel ist nämlich auch einfach super unübersichtlich, weil das eigentlich nur die Plattform ist, auf der die unterschiedlichen Händler dann ihre Produkte anbieten können. Und das wiederum führt dann dazu, dass man als Käufer oder Käuferin oft einfach gar nicht so genau weiß, wer eigentlich hinter den Produkten steckt, die man da angeboten bekommt. Und wenn Händler gefälschte oder illegale Ware verkaufen, muss Temu dafür bisher auch keine Verantwortung übernehmen. Die EU-Kommission fordert deshalb jetzt von Temu: Erklärt uns, wie ihr gegen Händler vorgeht, die illegale Produkte bei euch verkaufen. Und falls Temu zu wenig dagegen unternimmt, könnten dem Unternehmen Strafzahlungen drohen. Und zwar in der Höhe von bis zu 10% vom weltweiten Umsatz. Und das wären bei Temu umgerechnet wahrscheinlich über 1 Milliarde Euro Strafe. Grundlage dafür ist das EU-Gesetz für digitale Dienste. Das gibt strenge Regeln für Online-Plattformen vor. Aber bis Temu tatsächlich dann auch bezahlen müsste, könnte es noch super lange dauern, weil das Verfahren dazu ziemlich langwierig ist.
Ja, und deshalb setzt die EU gleichzeitig noch auf andere Maßnahmen. Einer davon betrifft den Zoll. Bisher ist es nämlich so, dass bei Paketen aus Nicht-EU-Ländern nur ab einem Wert von über 150 Euro Zoll bezahlt werden muss. Deshalb werden Päckchen, bei denen der Wert drunter liegt, gar nicht kontrolliert. Viele Online-Händler tricksen da aber immer mal, um die Zollgebühren zu umgehen und teilen die Lieferung zum Beispiel auf 2 Pakete auf oder schreiben einen viel kleineren Wert auf das Päckchen, als es tatsächlich hat. Also zum Beispiel haben Zollkontrolleure mal ein Päckchen aufgemacht, das einen Wert von 54 Euro haben sollte. Da drin hat sich dann ein Beamer im Wert von mehr als 1000 Euro befunden. Ja, die EU-Kommission hat sowieso schon geplant, diese 150-Euro-Grenze abzuschaffen, aber eigentlich erst für 2028. Jetzt fordern viele im EU-Parlament, das schon direkt nächstes Jahr zu ändern.
Ab Mitte Dezember tritt außerdem auch noch eine neue EU-Verordnung in Kraft und die verpflichtet Online-Plattformen wie Temu oder Shein dazu, einen Ansprechpartner für die Produkte zu benennen, die auf der Plattform verkauft werden. Und dann gibt es noch eine neue Maßnahme, beziehungsweise eine Maßnahme soll ausgebaut werden. Es soll nämlich mehr Mystery-Shopper geben, also TestkäuferInnen, die so Mängel aufdecken. Und ich wäre auch gerne Mystery-Shopper, glaube ich. Einfach nur wegen dem Namen.
Das klingt aber, glaube ich, schöner, als es ist. Am Mittwoch gab es in der Türkei einen Anschlag. Dabei wurden laut türkischem Innenministerium mindestens 5 Menschen getötet. 22 weitere wurden verletzt. Wir klären euch jetzt einmal den Hintergrund dazu und was man bisher darüber weiß.
Also, der Anschlag, der war auf dem Gelände von TUSAŞ. Das ist ein staatliches Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen und es liegt ungefähr 40 Kilometer von Ankara entfernt. Und laut türkischer Regierung waren die AttentäterInnen ein Mann und eine Frau und wurden bei dem Einsatz auch getötet. Der Sender DHA ist ein sehr staatsnaher Sender und das muss man in der Türkei leider immer dazu sagen, weil die Regierung da von Erdogan sehr viel Einfluss auf die Medien nimmt. Aber laut diesem Sender sollen die AttentäterInnen mit einem Taxi zum Gelände von TUSAŞ gefahren sein und daraufhin hätte es dann Explosionen und Schüsse gegeben und die MitarbeiterInnen von TUSAŞ hätten sich in Bunkern in Sicherheit gebracht.
Um verstehen zu können, was da genau passiert ist, müssen wir uns erstmal noch genauer dieses Unternehmen TUSAŞ anschauen. Das ist, wie gesagt, ein staatliches Rüstungsunternehmen und produziert Drohnen und gerade auch das erste nationale Kampfflugzeug der Türkei. Bisher hat sich zu dem Attentat zwar noch niemand bekannt, aber das türkische Innenministerium und auch PolitikerInnen aus der Opposition vermuten jetzt, dass es Leute von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK dahinter sein könnten.
Die PKK wird von der Regierung in Ankara, der Europäischen Union und den USA als Terrororganisation eingestuft. Die kämpfen seit den 80er Jahren gegen den türkischen Staat und für mehr Rechte für die große kurdische Minderheit in der Türkei. Und der Hintergrund dazu ist, dass Kurdinnen und Kurden in der Türkei schon richtig lange echt krass unterdrückt werden und seit vielen Jahrzehnten auch gewaltvoll vertrieben werden.
Genau, und wegen dieser Vermutung, dass die PKK da dahinter steckt, hat die Türkei jetzt zum Gegenangriff angesetzt. Sie haben mehr als 30 Ziele von der PKK und ihren Verbündeten im Irak und in Syrien mit Kampfdrohnen angegriffen. Im Irak ist nämlich das Hauptquartier von der PKK und in Syrien sitzt die YPG. Das ist eine syrische Kurdenmiliz. Die Türkei sieht die YPG als Ableger von der PKK.
Ja, und wir hören jetzt nochmal die Türkei-Korrespondentin Katharina Willinger dazu, warum dieser Anschlag gerade jetzt stattgefunden haben könnte.
Also dieser Anschlag, der kommt jetzt kurz nachdem der ultranationalistische Koalitionspartner von Erdogan eine mögliche Freilassung des PKK-Führers Öcalan thematisiert hatte. Der sitzt seit 25 Jahren in einem türkischen Gefängnis, verknüpft mit der Bedingung, dass Öcalan die PKK zur Waffenniederlegung und zur Auflösung auffordert. Viele Beobachter gehen jetzt davon aus, dass eben dieser Anschlag von einem Teil der PKK stammen könnte, die diesen beginnenden Friedensprozess boykottieren möchte. Die pro-kurdische DEM, das ist die ehemalige HDP, hat diesen Angriff gestern als Provokation verurteilt. Und wir haben ja gesehen, die türkische Regierung ist direkt am Abend noch gegen Stellungen der PKK, wie Sie sagen, in Syrien und im Irak vorgegangen. Also momentan lässt sich nicht sagen, ob dieser mögliche Friedensprozess momentan Erfolgsaussichten hat.
Das war Türkei-Korrespondentin Katharina Willinger aus dem ARD-Studio in Istanbul.
Every day from now until the election, we're giving out $1 million prize. And all you have to do is sign a petition in support of the Constitution.
Das war Elon Musk, den ihr da gehört habt. Und der hat letztes Wochenende versprochen, jeden Tag bis zur Wahl gibt's einen Scheck über $1 million. Gewinnen kann das eine random Person, die eine Petition für die amerikanische Verfassung unterschreibt. Mitmachen dürfen theoretisch alle Leute, die in Pennsylvania zur Wahl registriert sind. Aber Elon Musk ist riesiger Trump-Supporter, also die Vermutung liegt nahe, dass er vor allem Werbung für die Republikaner machen will. Konkret unterschreibt man da übrigens, der erste und zweite Verfassungszusatz garantieren die Redefreiheit und das Recht, Waffen zu tragen.
Es wird allerdings gerade schon von ziemlich vielen Seiten angezweifelt, ob das so rechtens ist. Also laut Berichten von CNN und NBC soll er deshalb sogar auch eine Verwarnung vom US-Justizministerium bekommen haben, weil die Aktion gegen US-Wahlrecht verstoßen könnte. Nach US-Wahlrecht ist es nämlich eigentlich verboten, BürgerInnen Geld dafür zu zahlen, dass sie abstimmen oder sich für was registrieren. Also, und dadurch, dass eben dieses Geld nur an registrierte WählerInnen ausgibt, ist natürlich dann ein anderer Anreiz geschaffen, als wenn das grundsätzlich für alle Menschen in Pennsylvania gelten würde.
Pennsylvania ist einer von den heiß umkämpften Swing States. Kurze Reminder, die Wahlen in den USA funktionieren ja nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip. Die Leute wählen nicht den Präsidenten oder die Präsidentin selbst, sondern nur indirekte Wahlleute in ihrem eigenen Bundesstaat. Und wenn in einem Bundesstaat zum Beispiel mehrheitlich republikanische Wahlleute gewählt werden, dann geht der Staat komplett an Trump. In manchen Bundesstaaten ist traditionell klar, ob sie ein Red oder Blue State sind, aber in anderen wechselt das immer wieder mal und in denen entscheidet sich dann im Prinzip auch der Wahlkampf. Und in Pennsylvania gibt es außerdem besonders viele Wahlleute, deshalb ist der Bundesstaat gerade so wichtig und es wird mega viel Wahlkampf dort betrieben.
Wenn wir aufzeichnen, dann sind es noch 11 Tage bis zu den Wahlen in den USA und die Umfragen sind die ganze Zeit natürlich super knapp. Bis vor kurzem lag Kamala Harris in den Swing States aber noch minimal vorne und seit ein paar Tagen hat Trump aufgeholt und liegt zum ersten Mal seit Anfang August in Führung. Und zwar um jeweils 2% in den Swing States Arizona und Georgia. In den 5 anderen Swing States liegen beide um weniger als 1 Prozentpunkt auseinander und das zählt als unentschieden, weil Umfragen ja immer auch ein bisschen schwanken. In den bundesweiten Umfragen führt Harris noch, aber im Endeffekt kommt es ja nur auf die Swing States an. Und die großen Prognosemodelle sehen deshalb gerade Trump als leichten Favoriten.
Aber das ist jetzt nur ein ganz kleines Update zu diesem crazy Wahlkampf, der da gerade stattfindet. Und diese Umfragen bleiben Umfragen, die natürlich nicht die Zukunft voraussagen können. Bei den letzten US-Wahlen lag Biden in den Umfragen zum Beispiel richtig eindeutig vorne und am Ende wurde es dann nochmal super knapp. Wir haben diese Woche mit der Washington-Korrespondentin Rike Havertz gesprochen und sie meinte auch, sie wacht auf und denkt, Trump gewinnt und schläft ein mit dem Gefühl, dass Harris gewinnt, weil es einfach so unglaublich knapp ist.
Ja, aber das Gespräch mit ihr war übrigens richtig cool und mega spannend. Wir haben sie für die Sonderfolge zu den US-Wahlen interviewt und sind mit ihr einfach mal beide Szenarien durchgegangen. Also was passiert, wenn Trump gewinnen würde und was passiert, wenn Harris gewinnen würde. Und wir sprechen darüber, was das für das Leben in den USA bedeutet, aber eben auch für uns hier in Europa, das Klima und im Prinzip eigentlich die ganze Welt. Das ist eine knappe Stunde Deep Dive. Also hört da wirklich gerne mal rein, wenn ihr euch auf nach den Wahlen vorbereiten wollt.
Tief in der russischen Provinz, 800 Kilometer von Moskau entfernt, in Kasan, hat diese Woche der sogenannte BRICS-Gipfel stattgefunden. Für 3 Tage sind da Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt zusammengekommen. Und wir geben euch jetzt mal einen kleinen Überblick darüber, was das überhaupt für ein Gipfel ist und was da so passiert ist.
Ursprünglich stand BRICS mal für die Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Seit letztem Jahr gehören aber auch noch der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu. Das heißt, insgesamt leben fast die Hälfte der Weltbevölkerung in diesen BRICS-Staaten und zusammen machen die auch fast 40% von der Wirtschaftsleistung weltweit aus. Das Ziel von diesem BRICS-Bündnis ist eigentlich, dass sie so ein Gegengewicht zum sogenannten Westen bilden wollen. Also damit sind vor allem die USA und auch Europa gemeint, weil die einfach in vielen wichtigen Fragen den Ton angeben. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass der US-Dollar immer noch international die wichtigste Währung ist.
Ja, der BRICS-Gipfel hat dieses Jahr in Russland stattgefunden und das ist ziemlich praktisch für Putin. Er kann nämlich gerade nur noch sehr eingeschränkt reisen, weil ja ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Den hat der Internationale Strafgerichtshof letztes Jahr wegen Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg gegen ihn erlassen. Und deswegen muss Putin in sehr vielen Ländern mit einer Verhaftung rechnen. Letztes Jahr in Südafrika konnte er gar nicht bei dem Treffen dabei sein. Durch den Krieg gegen die Ukraine hat sich Russland ja mit ziemlich vielen westlichen Staaten zerstritten. Jetzt als Gastgeber kann er zeigen, dass er trotzdem noch Verbündete hat.
Spannend fand ich auch, dass die Türkei jetzt diesem BRICS-Bündnis beitreten will. Das passt nämlich eigentlich überhaupt nicht so gut mit der restlichen türkischen Außenpolitik zusammen, weil eigentlich ist die Türkei ja auch NATO-Mitglied und wartet auch schon super lange drauf, Mitglied in der EU zu werden. Und manche NATO-Staaten sehen da jetzt einen Konflikt mit den NATO-Prinzipien, weil die BRICS-Staaten, die wollen ja wie gesagt eigentlich einen Gegenpol zum Westen bilden, aber die NATO, die steht voll für den sogenannten Westen, also vor allem halt für die USA und Europa. Und dann ist es ein bisschen die Frage, wie das zusammenpassen soll, wenn die Türkei auf einmal in beiden Bündnissen wäre. Aber beschlossen wurde da noch nichts.
Dieses Jahr war das Ziel vom Gipfel, enger finanziell zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame Bank aufzubauen. Die BRICS-Staaten sind unzufrieden damit, dass der US-Dollar so mächtig ist. Deshalb haben sie über eine eigene neue Währung diskutiert. Außerdem wollten manche Länder ein alternatives Zahlungssystem zu SWIFT. SWIFT ist ja das digitale Netzwerk, das hinter fast allen Überweisungen im In- und Ausland steckt. Und Russland ist aber seit dem Angriffskrieg von SWIFT ausgeschlossen.
Ja, das Problem ist einfach so ein bisschen, die BRICS-Länder, die haben so unterschiedliche Interessen, was Politik und Wirtschaft angeht, dass eigentlich jede Entscheidung mit wirklich praktischen Konsequenzen schwierig ist. Und auch im Abschlusspapier stehen zwar jetzt Ziele, aber eben keine konkreten Maßnahmen dahin, weil so richtig einig sind sie sich dann eigentlich doch auch nur darüber, dass sie irgendwie ein schwieriges Verhältnis zum Westen haben.
Wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News.
Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Also ist eine Nudel ein ewiges Essen.
Die Deutschen lieben Nudeln und zwar vor allem aus Italien. Der Nudelimport nach Deutschland war im letzten Jahr so hoch wie noch nie. 86% der Nudeln, die nach Deutschland importiert wurden, kommen aus Italien und das sind einfach 380.000 Tonnen. Und ich habe heute eine neue Seite entdeckt, wo man so Gewicht umrechnen kann und habe da einfach mal 380.000 Tonnen eingegeben und die sagen, das ist umgerechnet das Gewicht von der Titanic mal 7. Und das finde ich richtig krass, wenn man sich das mal vorstellt. Das ist ja einfach ein riesiges, riesiges Schiff gewesen. Aber naja, also auch die Nudelproduktion hier hat zugenommen. Besonders beliebt sind vegane Alternativen zu Klassikern wie Spätzle. Es wurden letztes Jahr zum ersten Mal mehr Nudeln ohne Ei als mit Ei produziert. Und übrigens ist heute auch Weltpastatag, wenn wir aufzeichnen. Hast du eine Lieblingsnudelsorte?
Also ich bin da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag Spaghetti nicht so gerne. Ich finde die ein bisschen lame, aber ich mag ja. Linguine, die eigentlich wie Spaghetti sind, nur flach. Und ich habe immer das Gefühl, Linguine sind so die feinen Spaghetti und deswegen kaufe ich eigentlich nur Linguine.
Ja, das geht mir auch so. Die und aber noch Spirelli, weil da die Soße so gut drin hängen bleibt.
Wir sprechen jetzt nochmal kurz über die Wahlen in Österreich, die im September stattgefunden haben. Ich werde ja bei den Themen immer ein bisschen emotional, weil ich wollte ja als Auslandsösterreicherin wählen und das war total anstrengend vorher, auch mit meiner Heimatgemeinde, das alles auszumachen, ins Wahlregister zu kommen etc. Und dann habe ich das irgendwann geschafft, nach 5-mal telefonieren, weil ich danach irgendwie zwischendurch immer noch nicht drin war und bla bla, da gab es irgendwie Probleme. Und dann hat einfach die Deutsche Post meine Wahlkarte versemmelt.
Was?
Ja, und dann habe ich die nicht bekommen und dann habe ich danach telefoniert, wo ist meine Wahlkarte, ich will wählen. Und dann habe ich erfahren, dass die jetzt wieder zurück nach Österreich gesendet wurde. Und dann konnte ich einfach nicht wählen und das hat einfach, ich glaube, das hat mir 3 Tage versaut.
Ja, das kann ich verstehen.
Und das heißt es nicht, dass ich irgendwie Leute von der Deutschen Post irgendwie beleidigen würde, wie viele das machen, aber es hat mich sehr geärgert und irgendwie so ein Mitarbeiter von der DHL musste das auf jeden Fall am Telefon von mir mitbekommen. Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid, wo ich höre, was die alles mitmachen müssen. Also, wir schauen jetzt nochmal auf die Wahlen. Die rechtspopulistische FPÖ wird kein Teil der neuen österreichischen Regierung und das, obwohl sie die Wahl gewonnen hat. Ende September wurde in Österreich ja gewählt und die FPÖ hat da die meisten Stimmen bekommen. Wer die Regierung stellen darf, entscheidet in Österreich aber der Bundespräsident. Traditionell war das zwar immer die Partei mit den meisten Stimmen, aber es will niemand mit der FPÖ koalieren. Der Bundespräsident hat deswegen jetzt den Zweitplatzierten den Regierungsauftrag gegeben. Das ist die konservative ÖVP unter dem bisherigen Kanzler Karl Nehammer. Die ÖVP ist vergleichbar mit der CDU bei uns in Deutschland. Also wenn ich sage bei uns in Deutschland, weil ich bin ja Österreicherin. Aber Bundespräsident Van der Bellen sagt, das sei zwar ungewöhnlich, aber neue Situationen bräuchten neue Lösungen. Und die ÖVP will jetzt auf jeden Fall mit der sozialdemokratischen SPÖ koalieren. Ob als dritte Partei die liberalen Neos oder die Grünen Teil der Regierung werden, ist noch nicht klar.
Die Linke will jetzt auf alte weiße Männer setzen, und zwar Bodo Ramelow, Gregor Gysi und Dietmar Bartsch. Und die sind alle insgesamt zwischen 66 und 76 Jahre alt. Gregor Gysi hat nämlich beim Parteitag von der Linken angekündigt:
Dann starten wir die Aktion Silberlocke. Und das heißt, dass diese drei alten Herren und Genossen und Kerle dann in vollem Umfang in den Wahlkampf eingreifen. Jeder von ihnen versucht, ein Direktmandat zu erreichen, und die 5%-Hürde muss überschritten werden.
Die Linke liegt ja aktuell eher so bei 3-4% in den bundesweiten Umfragen, und um in den Bundestag zu kommen, müssten sie ja eigentlich die 5%-Hürde knacken oder eben drei Direktmandate gewinnen. Also ein Direktmandat ist, wenn man die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis bekommen hat. Und so hat es die Linke auch 2021 überhaupt nur in den Bundestag geschafft. Mal gucken, was draus wird, aber allein der Name Aktion Silberlocke, finde ich, hat es schon verdient, dass man über die Aktion spricht. Ich habe danach dann auch nochmal die Frisuren von den allen drei gegoogelt übrigens.
Und haben sie silberne Locken?
Zwei von drei haben Silberlocken, aber Gregor Gysi kann leider nicht mithalten. Und zum Abschluss schauen wir nochmal ganz kurz auf die nächste Woche.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Zeitumstellung. Vom 26. auf den 27. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, von 3 auf 2 Uhr. Also wir bekommen eine Stunde geschenkt.
Ich habe das, glaube ich, auch schon richtig oft hier im Podcast gesagt, aber ich möchte gerne Leuten helfen und deswegen nochmal meine Lieblingseselsbrücke mitgeben, weil ich finde, die macht das Leben wirklich einfacher. Also im Frühling stellt man die Gartenmöbel raus, also die Uhr eine Stunde nach vorne, und im Winter stellt man sie rein, also eine Stunde zurück.
Danke, danke dafür.
Das und mit den Fingerknöcheln die Monatstage abzählen, ohne das könnte ich nicht leben.
Ja, same.
Nächste Woche Donnerstag ist Halloween, und ich persönlich bin ja schon übelst gespannt auf das Halloween-Kostüm von Heidi Klum bzw. Heidi Kaulitz, weil die macht ja immer so eine riesige Promi-Party und denkt sich da jedes Jahr so krasse Kostüme aus. Also letztes Jahr ist sie zum Beispiel als Pfau gegangen, und da hatte sie einfach so mehrere ArtistInnen dabei vom Cirque du Soleil, die ihren Schwanz gebildet haben, indem sie so getanzt haben und so. Ihr Mann Tom ging damals als Ei, und vorletztes Jahr war ja dieses ultra eklige Wurmkostüm, das für immer in meinem Kopf weiterleben wird. Und egal, was sie sich dieses Jahr ausdenkt, das Internet wird vermutlich voll davon sein. Also schon mal macht euch gefasst auf Kostümbilder nächste Woche.
Verkleidest du dich?
Ich bin auf keiner Halloween-Party eingeladen, und ich bin richtig traurig darüber, weil ich würde mich voll gerne verkleiden. Ich würde gerne als Wednesday Addams gehen.
Dann musst du die Party organisieren.
Ja, nee, keine Lust.
Abgesehen davon stehen aber auch noch zwei Feiertage an, einmal am Donnerstag Reformationstag, und zwar in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Und am Freitag dann Allerheiligen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Das waren aber nicht alle Bundesländer, die es gibt. Zwei gehen leer aus Hessen und Berlin. Sorry.
Oh.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Gepard.
Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß.
Leviathan. Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jamie alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungsparteien.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreibt mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.